Ich lese 1. Mose 47 ab Vers 13. Es war aber kein Brot im ganzen Land, denn die Hungersnot war sehr schwer, sodass das Land Ägypten und das Land Kanaan vor Hunger verschmachteten. Und Josef brachte alles Geld zusammen, das in Ägypten und Kanaan gefunden wurde, für das Getreide, das sie kauften. Und Josef tat alles Geld in das Haus des Pharao. Als nun das Geld ausging im Land Ägypten und im Land Kanaan, kamen alle Ägypter zu Josef und sagten: Schaffe uns Brot. Warum lässt du uns vor dir sterben, da wir ohne Geld sind? Josef sagte: Schafft euer Vieh her, so will ich es euch für euer Vieh geben, weil ihr ohne Geld seid. Da brachten sie Josef ihr Vieh, und Josef gab ihnen Brot für ihre Pferde, Schafe, Rinder und Esel. So ernährte er sie in diesem Jahr mit Brot für all ihr Vieh. Als das Jahr um war, kamen sie zu ihm im zweiten Jahr und sagten zu ihm: Wir wollen unserem Herrn nicht verschweigen, dass nicht allein das Geld, sondern auch alles Vieh dahin ist an unseren Herrn und nichts mehr übrig ist vor unserem Herrn als unsere Leiber und unser Feld. Warum lässt du uns und unser Feld vor dir sterben? Kaufe uns und unser Land für Brot, sodass wir und unser Land dem Pharao leibeigen sind. Gib uns Korn zur Saat, damit wir leben und nicht sterben und das Feld nicht wüst wird. So kaufte Josef dem Pharao das ganze Ägypten, denn die Ägypter verkauften jeder seinen Acker, weil die Hungersnot schwer auf ihnen lag. So wurde das Land dem Pharao zu eigen, und er brachte das Volk in die Städte von einem Ende Ägyptens bis ans andere. Ausgenommen das Feld der Priester, das kaufte er nicht, denn es war vom Pharao für die Priester verordnet, dass sie sich von dem Verordneten nähren sollten, das der Pharao ihnen gegeben hatte. Darum verkauften sie ihr Feld nicht. Da sagte Josef zu dem Volk: Seht, ich habe heute euch und euer Feld dem Pharao gekauft. Seht, da habt ihr Korn zur Saat, und nun besät das Feld. Und von dem Ertrag sollt ihr den fünften dem Pharao geben. Vier Teile sollen euer sein, um das Feld zu besehen, und zu eurer Speise für euer Haus und zur Speise für eure Kinder. Sie sagten: Du hast uns am Leben erhalten. Lass uns nur Gnade finden vor dir, unserem Herrn, so wollen wir dem Pharao leibeigen sein. So machte es Josef zum Gesetz, bis auf diesen Tag für die Felder der Ägypter, den fünften dem Pharao zu geben. Ausgenommen blieb das Feld der Priester, das wurde dem Pharao nicht zu eigen.
Okay. Ich habe heute meine Predigt überschrieben mit dem Thema oder mit dem Slogan: Gott sei Dank. Es wird ja oft, wenn man so diesen Slogan hört, ja einfach nur so nebenbei verwendet: Ja, Gott sei Dank ist nichts passiert. So sagt man es bei uns in Franken öfters. Aber das ist einfach nur so dahergesagt. Ich möchte jetzt aber dieses Gott sei Dank nicht jetzt einfach nur so als, ja, so nebenbei erwähntes, ja, ach Gott, zum Glück könnte man ja auch sagen, ist jetzt nichts passiert. Nein, Gott sei Dank. Warum? Als ersten Unterpunkt habe ich mir aufgeschrieben: Gott sei Dank für Essen. Man könnte das aber auch so umschreiben: Gott sei Dank für Lebensmittel. Ich möchte aber auch heute, dass ihr jetzt ein bisschen verwundert seid, auch unsere Kinder ein klein wenig mit einbeziehen, denn sie sollen ja auch verstehen, um was es hier geht. Und wir haben verschiedene Sachen mitgebracht. Hervorragend, danke. Und zwar, also was das ist, brauche ich wahrscheinlich niemandem erzählen, aber sagt mir es trotzdem, was ist das?
Glasflasche.
Nochmal?
Eiswasser.
Eine Milch, ich will es eigentlich von den Kindern hören. Was ist das? Emanuel? Eine Milch, genau. Und jetzt eine andere Frage: Woher kommt die Milch? Lukas?
Aus der Kuh.
Von der Kuh, genau. Wenn du jetzt in einer Großstadt wahrscheinlich die gleiche Frage stellen würdest, sag mir aus dem Supermarkt. Aber schön, dass ihr das wisst. Eine Milch kommt von der Kuh. Sehr schön.
Frage hat die Kuh.
Bitte was?
Nochmal? Ja, wenn du dann in der Großstadt noch fragst,
Ja, genau. Und dann sagen sie, die ist lila, okay. Du hast recht. Ja, genau, Milch. Dann, was haben wir hier? Sag einfach. Einfach rausschießen. Was ist das? Ein Apfel. Woher kommt der Apfel? Vom Apfelbaum. Sehr schön. Genau. Also Mensch, Kinder, ihr wisst ja wirklich fast alles. Oder alles eigentlich. Ja. Dann haben wir hier eine... Sag's.
Kartoffel.
Ihr dürft einfach rausschreien, Kinder. Eine Kartoffel, genau. Die wächst aus... Also du... Sehr schön, genau. Die wächst nicht auf dem Baum, sondern die wächst unter der Erde. Sehr schön. Und so könnte ich jetzt diesen ganzen Gartentisch weiterverfahren. Eins wollte ich nur noch erwähnen. Was ist das hier? Weizen. Überbegriff wäre jetzt Getreide. Man kann, das ist jetzt wirklich Weizen, das ist richtig. Ja, und der Weizen, wo wächst der? Auch aus der Erde, auf dem Feld. Es gibt ganze große Felder, da wächst der Weizen. So, und jetzt noch eine, also ich habe noch ein paar Fragen an euch Kinder, passt auf. Was braucht eine Pflanze zum Wachsen?
Wasser.
Sehr schön, ich habe hier extra Wasser mitgebracht. Sehr gut, und zwar Wasser ist eigentlich das aller, also wenn man das jetzt von der Wertigkeit her sehen würde, ist Wasser eigentlich mit das wichtigste Element. Nichts funktioniert ohne Wasser. Pflanzen brauchen Wasser, damit sie wachsen können. Wir Menschen brauchen genauso Wasser. Wenn du 3 Tage nichts trinken tust, dann stirbst du. Und Wasser, für Pflanzen ist Wasser genauso wichtig. Was ist für eine Pflanze auch noch wichtig?
Die Erde.
Die Erde. Da wollte ich gleich noch dazu kommen, aber es gibt noch was anderes. Genau, die Sonne. Die Sonne. Wir haben jetzt hier eine Sonnenblume. Vielleicht kann man das jetzt als Sonnenersatz, sage ich jetzt mal, nehmen. Aber es ist genau richtig. Wenn du eine Pflanze in eine... Du kannst der Pflanze Wasser geben. Du kannst der Pflanze Erde geben. Wenn du die aber in einen dunklen Raum stellst, was passiert? Die fällt in sich zusammen und geht kaputt. Es gibt, und dann, wie heißt du das nochmal? Richard. Das hast du genau richtig gesagt gehabt. Du hast gesagt gehabt, Erde ist wichtig. Ich möchte es jetzt noch ein klein wenig anders formulieren. Mineralstoffe sind wichtig. Im Boden ist natürlich die Erde, klar. Aber in der Erde selber sind Mineralstoffe. Und die Mineralstoffe braucht die Pflanze genauso wie das Wasser und das Licht, um einmal wachsen zu können und vor allem, dass es eine, am Ende eine gute Frucht wird. Ja? So, und ich habe jetzt heute hier, wo ist es jetzt? Ronja, wo hast du es hin? Ah, da! Die Ronja hat mir was mitgebracht. Wer von euch kann erkennen, was das sein könnte? Emanuel, kannst du das erkennen, was das sein wird? Ein Pferdeapfel.
Oh, lass
ihn. Wer will immer
lass
prüfen?
Lass.
Nein!
Das ist schlimm. Wer will mal prüfen, was wirklich ein Pferdeapfel ist? Lukas, du bist mutig.
Kostet mal.
Ja, kostet mal. Genau, es ist ein Pferdeapfel, ne? Sehr gut. Er hat jetzt die Probe gemacht. Was ich so richtig genial finde, ist, dass, also das ist zu, da braucht ihr jetzt keine Angst haben, was jetzt nichts, ne? Was ich so genial finde, Gott hat auf der einen Seite ganz, ganz viele unterschiedliche Pflanzen geschaffen. Da sehen wir ein Mais, da sehen wir eine Birne, da sehen wir Tomate, sorry. Trauben. Pfirsiche. Nein, das ist ein. Wie heißt das? Ein Kürbis, genau. Und da haben wir ein Brot. Aus was wird ein Brot gemacht?
Aus Teig.
Ja, dann brauchst du auch einen Teig. Aber zuallererst brauchst du Korn. Gott hat all das geschaffen. Woraus entstehen all diese Pflanzen? Was brauche ich als allererstes? Ohne dem wächst keine einzige Pflanze.
CO2.
Brauchen wir auch, ja? Sehr gut. Aber Samen, genau, Richard. Samen braucht jede Pflanze, die wachsen soll, muss erst mit einem Samen in die Erde. Und der Same braucht eben genau diese Elemente, diese drei Elemente, die ich vorhin schon gesagt habe. Einmal Wasser, Licht und vor allem dann auch Mineralstoffe.
Aber auch CO2, da recht. Ohne
CO2, ganz genau, hast du absolut recht. Das ganze Gedönse, was man da über die Medien und diese anderen alles hört, ist... Genau, aber das ist jetzt im ersten Moment das unser Thema. Aber ich möchte jetzt nochmal genauer drauf eingehen. Was macht so ein Mist aus dieser Erde? Brauche ich den überhaupt?
Naja, er gibt der schlechten Erde genug Nährstoffe.
Ganz genau.
Aber wenn ich zu viel Pferdeäpfel drauf tue, dann mache ich ihn ja auch wieder sauer.
Ja, genau. Es muss eine gewisse Ausgewogenheit da sein. Das ist richtig. Aber der Boden braucht Nährstoffe. Nährstoffe bekommt er über, ja halt, das kann jetzt ein Pferdemist sein, das kann jetzt ein Schweinemist sein, das kann, was weiß ich, Huhn, Rind oder, keine Ahnung, Ziege, Schaf, völlig egal. Auf jeden Fall kriegt der Boden über diesen Mist seine Nährstoffe. Und wenn jetzt aber keine Nährstoffe da sind, was passiert dann? Emanuel, was ist, wenn jetzt da zu wenig Nährstoffe im Boden sind? Sie verwelkt, entweder ja, oder was passiert? Ja gut, der Apfel ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel.
Erstmal krank.
Es wird krank, genau.
Sie ist nicht so stark, sie hat und nicht so viele Früchte.
Sie wird klein.
Oder ich habe einfach kleine Früchte und die Qualität, wer weiß, was Qualität heißt? Von den Kindern. Es gibt sogenannte gute Qualität und schlechte Qualität. Qualität? Also Qualität drückt das aus, dass etwas ganz besonders gut ist oder etwas ganz besonders schlecht ist. So, und wenn jetzt zum Beispiel genug Nährstoffe in dem Erdboden drin ist, dann wird auch die Frucht, die am Ende rauskommt, besser, gehaltvoller. Das heißt, diese Frucht ist dann auch wieder gut für mich als Mensch, der ich diese Früchte dann verzehre und essen tue. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, Gott hat all das geschaffen. Er hat die Tiere geschaffen, die durch ihre Ausscheidungen dafür sorgen, dass der Boden die Mineralstoffe bekommt, die der Boden braucht. Dann wächst es, ob es jetzt Getreide ist, ob es jetzt, keine Ahnung, Paprika, Tomaten, Zwiebeln, Kartoffeln oder was auch immer, egal welche Früchte, das du hernimmst, ist, dass das dann auch so viel Inhaltsstoffe hat, dass wir Menschen dadurch einfach uns ernähren können, aber nicht nur ernähren, den Bauch voll machen, sondern wirklich auch das haben, was unser Körper braucht, um gesund zu bleiben. Oder unter anderem auf der anderen Seite gesund zu werden. Ich möchte jetzt ein ganz kurzes Beispiel erzählen. Und zwar war ich vor vielen Jahren mal in der Schweiz und habe dort in Arosa mit so einer Wandergruppe sind wir dann so wandern gegangen. Und ich hatte, dann war dann so ein, keine Ahnung, so ein Almbauernhof, wo man dann auch so verschiedene Sachen kaufen konnte. Milch und Kuchen, Kaffee, keine Ahnung was. Und weiß ich nicht warum, aber ich habe damals einfach gedacht, ach, ich habe jetzt einfach mal so eine Lust auf eine Kuhmilch. Und ich kann euch sagen, also die Kuhmilch, die hat also so fantastisch geschmeckt. Ich habe in meinem ganzen Leben danach nie mehr so eine Kuhmilch getrunken, egal wo ich hingegangen bin. Und mir ist da einfach auch aufgefallen, diese Kühe, von denen diese Milch jetzt zum Beispiel war, die stehen den ganzen Tag dort auf der Weide. Ja, die lassen ihren, wie sagt man so schön, Kuhfladen einfach fallen. Der ist dort auf der Erde, wird dann durch das Wasser, durch den Regen in die Erde eingeschwemmt Und dann entstehen halt einfach verschiedene Kräuter, keine Ahnung was alles. Und das nehmen diese Kühe dann wieder über ihr Fressen, also über das Gras und Kräuter, die dort wachsen, auf. Und das ist einfach richtig, richtig wertvoll. Und darum habe ich einfach auch diese Predigt mit Gott sei Dank überschrieben. Und in dem Fall Gott sei Dank für Gottes Segen. Denn es ist ein Segen von Gott, wenn wir hier Lebensmittel haben, die uns einfach auch ja, einfach gesunder halten, die uns nähren, die uns helfen, einfach, dass unser ganzer Körper funktioniert. Und das ist mir einfach da richtig aufgefallen, wie einfach gerade jetzt an dieser Gegend, also anscheinend waren da ganz viele Kräuter auch dort in dieser Gegend, die dann auch diese Milch so besonders gemacht hat. Eins habe ich schon gesagt gehabt, was passiert, wenn jetzt eben weniger Nährstoffe da sind. Und als ich letzte Woche kurz die Ronja besucht hatte, dann hat sie mir erzählt, ich hoffe, dass ich das so sagen darf, hat sie mir erzählt, dass sie Bodenproben gemacht hat. Und als sie dort angefangen hat, also das Haus dort oder das Gehöft gekauft hat, war in der Skala von 1 bis 100 der Bodenwert bei 17. Und nachdem jetzt etliche Jahre auch dort Pferde gegrast haben, die natürlich ihre Pferdeäpfel dort haben fallen lassen, ist mittlerweile der Bodenwert bei einem Wert von über 30. Das zeigt, durch diesen Mist hat sich die Bodenqualität insgesamt einfach verbessert. Und darum möchte ich einfach sagen, Gott hat all das auf so wirklich wunderbare Art und Weise geschaffen. Und vor allem, der Richard hat es ja vorhin dann erwähnt, die Voraussetzung dafür ist einfach Samen. Samen, jetzt zum Beispiel so ein Korn ist ja auch ein Same. Wenn du das Weizenkorn in den Boden steckst, dann wächst eine Weizenpflanze heraus. Und was ich aber sehr interessant finde, ist, Gott ist, was Samen angeht, sowas von unglaublich, wenn man so sagen will, verschwenderisch. Ich weiß nicht, ob ihr, das ist mir jetzt schon ein paar Mal so aufgefallen, ob ihr einen Lindenbaum schon mal angeschaut habt. Ich habe da vor meiner Wohnung bei der Kirche da vorne zwei Lindenbäume stehen. Wie viel unendlich, ich kann es jetzt gar nicht sagen, wie viele Samenkörner auf diesem Baum alleine hängen. Ob das Zigtausende sind oder vielleicht sogar schon in die Millionen geht, ich weiß es nicht, ich habe es nicht gezählt. Aber da sieht man, wie verschwenderisch Gott einfach auch damit ist, dass wenn irgendeines dieser Körner dann, keine Ahnung, von einem Vogel gefressen oder durch den Wind irgendwo anders hingetragen wird und Wasser dazukommt und die Sonne entsprechend scheint, dann wächst dort wieder ein neuer Lindenbaum. Genial! Und ich finde es einfach so großartig, wie Gott all das geschaffen hat. Und die Frage, die wir uns dann auch immer wieder stellen und stellen müssen, ist, bin ich für all das, was Gott hier gegeben hat, bin ich für all das dankbar? Seid ihr Kinder für all das dankbar? Wir sollen dankbar sein. Und da gibt es ein paar Bibelstellen im Alten Testament, gerade in den Psalmen 145, 15 und 16, das hat Matthias vorhin schon vorgelesen. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles Lebendige nach Wohlgefallen. Und ich empfehle euch einfach mal diesen Psalm komplett durchzulesen. Da hast du 14 Verse vorher, wo Gott wirklich auf eine ganz erstaunliche Weise in alle möglichen Varianten gelobt, gepriesen wird und so richtig ein Loblied auf diesen lebendigen, großen Gott angestimmt wird. Und dann in den Versen danach wieder ähnlich, aber nicht ganz so viele Verse mehr. Psalm 145, die Verse, die ich jetzt gelesen habe, waren 15 und 16. Und dann gibt es noch einen zweiten Psalm, zwei Psalme weiter, Psalm 147. Und den finde ich auch so richtig großartig. Da heißt es, stimmt dem Herrn ein Danklied an, spielt unseren Gott auf der Zither. Das heißt, wir sollen nicht nur einfach unsere Hände falten und sagen, danke Herr, sondern im Grunde genommen, was drückt denn zum Beispiel ein Lied aus? Ein Danklied, was drückt das aus? Ist ja nicht nur einfach, dass ich mit dem Verstand, mit dem Kopf verstanden habe, jawohl, es ist passiert, alles gut, und ich sage jetzt einfach Danke, sondern das drückt Emotionen aus. In einem Lied drücke ich Emotionen aus, die, also Gefühle, die mich bestimmen. Und was sollen wir machen? Stimmt dem Herrn ein Danklied an, spielt unserem Gott auf der Zither. Also das heißt, wir sollen nicht nur singen, sondern wir sollen auch noch Instrumente dazu spielen. Und dann kommt's, warum? Ihm, der den Himmel mit Wolken bedeckt und Regen bereitet der Erde, das Gras sprossen lässt auf den Bergen, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, wonach sie schreien. Warum sollen wir's? Ein Loblied anstimmen und dazu Instrument spielen? Wer kann mir das nochmal sagen? Warum soll ich das tun? Weil Gott die Wolken mit Regen bedeckt, der Regen regnet ab und Gras sprost, heißt jetzt hier auf den Bergen, aber sicherlich auch anderorts, und dann der dem Vieh sein Futter gibt und den jungen Raben, wonach sie schreien. Ist das nicht großartig? Genau das, was ich jetzt vorher erwähnt habe, dass Gott all das gibt. Und dafür sollen wir dankbar sein. Und nicht nur einfach, danke Herr, sondern wirklich auch Gott loben, Gott preisen, Gott anbeten, darüber, dass er uns auf so großartige Art und Weise versorgt. Jetzt möchte ich euch Kinder mal fragen, habt ihr eigentlich schon mal Gott dafür gedankt, dass euer Papa eine Arbeit hat? Dass er für euch das Geld nach Hause bringt, was dazu dient, dass man Lebensmittel kaufen kann und ihr dann genug zum Essen habt? Habt ihr da schon mal Gott dafür gedankt? Wenn ihr es nicht getan habt, ist es keine Schande. Aber tut es doch einfach mal. Dankt einfach Gott dafür, dass Gott deinem Vater, deiner Mutter einfach eine Arbeit gibt und das nötige Geld da ist, um all das zu kaufen, damit es euch gut geht. Hast du Gott gedankt, dass du eine Arbeit überhaupt hast? Hast du Gott dafür gedankt, dass er dir dadurch das gibt, damit du dir einfach auch all diese Dinge kaufen kannst? Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir Gott einfach, von dem wir all diese Dinge haben, auch den entsprechenden Dank zurückgeben. Du, der du Rentner bist, hast du Gott dafür gedankt, dass du in einem Land wie Deutschland lebst und eine einigermaßen gute Rente kriegst, im Moment zumindest noch. Und ich denke, da können wir nicht genug dafür danken. Sicher sollen wir, und das ist, glaube ich, auch der Wunsch, den Jesus oder auch Gott damit verbindet, dass wir für die Gaben, die wir hier haben, danken. Jesus hat es ja auch, bevor er diese Speisung der 5000 durchgeführt hat, hat er ja auch Gott gedankt. Und ich denke, das ist richtig, dass wir dafür danken. Und ich möchte jetzt einfach allgemein fragen, hast du Gott schon mal dafür gedankt, egal für alles, was er dir zum Leben oder auch zum Überleben gibt. Und ich finde es einfach traurig, wenn wir in unsere heutige Zeit hineinschauen und sehen, dass es Bestrebungen von bösartigen, globalistischen Milliardären, Satanisten gibt, die im Grunde genommen uns dazu zwingen wollen, noch dazu fleischlos zu essen. Das nächste ist, wenn weniger Fleisch da ist, dann passt auch der Kreislauf nicht mehr. Das heißt, es ist weniger Humus da. Die Böden werden natürlich immer schlechter und natürlich produziert dann der Boden auch wieder weniger gute Dinge, die wir zum Leben brauchen. Und das alles mit irgendwelchen chemischen, künstlichen Sachen aufzupeppen, das ist einfach körperfremd. Das ist nicht gut. Ja? Und wir werden dadurch langfristig einfach krank. Es ist so schade und es macht mich echt traurig, dass es solche, ja, einfach bösartigen Menschen gibt, die genau das wollen. Jetzt möchte ich auch euch Kinder schon mal fragen, habt ihr schon mal Hunger gehabt?
Also, Martin, warum fragst du so eine Frage?
Genau, Emanuel, ja. Also ich hoffe, ich darf das jetzt sagen, Debbie. Ich fand es so lustig letzte Woche, als ich bei Strickert war. Und da sagte Debbie, ich habe Hunger. Und das hat sie bestimmt 3 oder 4 Mal gesagt. So, und da habe ich gedacht, ja, genau, sie hat Hunger. Sie hat irgendwie, und ich wollte jetzt einfach euch Kinder mal fragen, ja, wie äußert sich das, wenn ihr Hunger habt? Ja, wie äußert sich das? Ja, du hast es auch schon gesagt, Emanuel, als ich bei euch war. Ja, aber es ist ja nicht schlimm, es ist ja eine natürliche Sache. Wie merkt ihr das, dass ihr Hunger habt? Vielleicht, ja,
der Magen Lukas? Geräusch macht.
Der Magen macht Geräusche, genau, der Magen knurrt, sagt man, ne? So, wisst ihr, woran ich merke, wenn ich richtig Hunger habe? Und ich esse ja in der Regel Frühstück, also ich frühstück nichts, ich tue nur meinen Kaffee trinken. Ja, das kann auch passieren, wenn es zu lange ist, ja. Matthias hat gesagt, dass ich schlecht gelaunt bin dann, ja, das kann auch passieren. Aber ich werde dann erschöpft, ich werde richtig müde und schlapp. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also mir geht es zumindest so. Oder, dass man Bauchweh bekommt, das kann auch passieren. Und wenn es ganz schlimm ist, dann ist es nicht nur einfach nur so ein bisschen Bauchweh, sondern dann ist es wirklich ein richtiges Stechen im Bauch. Das heißt, so eine richtige Hungersnot, wie es schon, also gerade jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg oder während dem Zweiten Weltkrieg, Leute erlebt haben. Ich weiß nicht, Bärbel, ob du dich an solche Zeiten noch erinnern kannst, sicherlich wahrscheinlich, ne? Ja, und das ist nicht angenehm. Das ist nicht nur einfach mal so, dass ich jetzt Hunger habe und dann schreie, ja, ich will jetzt was zum Essen. Nee, das ist wirklich viel, viel, viel schlimmer. Das können wir uns gar nicht so richtig vorstellen. So, und ja, was machst du, wenn du jetzt Hunger hast? Einfach mal, sagt einfach, was euch dazu einfällt. Was macht ihr, wenn ihr Hunger habt? Und was magst du? Du gehst auf die Suche, ne? Und schaust, machst den Kühlschrank auf. Okay, 1, 2, 3, das möchte ich nicht, aber ach, das schmeckt mir, genau. So, jetzt stellt euch mal vor, ihr steht vorm Kühlschrank. Kühlschrank ist leer. Was macht ihr dann? Wenn der Supermarkt auch leer ist? Ja, das kann passieren.
Aus dem Keller was
holen. Mit dem Keller auch nichts ist? Hm, ganz schlecht, ne? Also dann wird es jetzt schon kritisch. Aber wenn jetzt es so dürr war, so übel war, dass nicht einmal im Baum mehr Äpfel hängen, was macht man dann? Ja, dann geht man vielleicht noch zum Nachbarn, vielleicht hat der noch irgendwas. So, und jetzt stelle ich aber fest, der Nachbar hat auch nichts mehr. Was passiert dann?
Da muss man auf die Suche gehen.
Auf die Suche gehen, ja. Aber das ist gar nicht so einfach. Und ich möchte jetzt einfach mal darauf eingehen, wie das damals den Leuten aus Ägypten gegangen ist. Denn da war es wirklich so, die haben selber nichts mehr gehabt. Der Kühlschrank, den gab es damals ja noch nicht, der war leer. Die hatten kein Brot, nichts. Und die hatten, das müsst ihr euch mal vorstellen, nicht einmal mehr ein Korn, um überhaupt Brot backen zu können. War nichts mehr da. Nix, gar nichts. So, und dann gingen die mit knurrenden Magen, gingen die zum Josef. Also ich muss euch über Josef wahrscheinlich nicht viel erzählen. Ihr kennt die Geschichte von Josef, ne? Josef, er war ein sogenannter Träumer. Und was haben seine Brüder gemacht? Die waren neidisch und wollten ihn umbringen. Aber haben es dann doch nicht gemacht, sondern die haben ihn dann nach Ägypten verkauft. Josef wurde dann danach unschuldig ins Gefängnis geschmissen. Und wie lange war er dort im Gefängnis? Wer weiß das von euch? 20 Jahre. 20 Jahre war Josef, hast du es sagen wollen? Nee. Okay, 20 Jahre war Josef im Gefängnis und dann hat er dem Pharao den Traum gedeutet. Und dadurch wurde der Josef quasi die rechte Hand, was ist, wenn jemand die rechte Hand eines ist? Was kann man da noch sagen? Wieso sagt man zu jemandem, das ist meine rechte Hand?
Helfer.
Helfer? Ja. Im Grunde genommen sagt man, ja, das ist, zu dem habe ich das meiste Vertrauen zu allem, also von allem. Das heißt, wenn ich jetzt den David zu meiner rechten Hand erkläre, dann bist du im Grunde genommen mein Stellvertreter. Wenn ich nicht da bin, dann hast du es sagen. So könnte man sagen. Ja? Und der Josef war im Grunde genommen die rechte Hand vom König Pharao, von dem Pharao. Und er war auch dafür verantwortlich, dann alles Getreide, was überflüssig war, einzusammeln. In der Zeit, wo richtig viel Getreide da war. Dann Also verwandelte sich natürlich nach den ersten 7 Jahren, gab es eine riesengroße Hungersnot und die Leute hatten alle nur Geld. Die hatten viel Geld und hatten dann einfach gesagt, okay, das, was ich jetzt nicht habe, das kaufe ich mir einfach. So, und dann war es eben so, dass das Geld immer weniger wurde. Und irgendwann, wie es der David schon vorgelesen hat vorhin, war kein Geld mehr da. Aber ja, von wie kriegen die jetzt Korn? Die wussten aber, dass Josef einen ganzen Haufen Korn eingesammelt hat vorher. Und dann haben sie gebettelt, haben gesagt, ja, wir wollen Korn. Wir brauchen Korn, sonst sterben wir. Und Josef sagte, ja, ihr könnt Korn haben. Und wenn ihr kein Geld mehr habt, dann bringt ihr mir alle eure Tiere. Und da war das egal, welche Tiere, ob Rinder, ob Schafe, ob Ziegen, ob Esel, egal was. Die haben die Tiere gebracht und was haben sie gekriegt? Korn. Ja, jetzt ging ein Jahr rum. Das Korn, was sie gekauft haben, also was sie getauscht haben, kann man sagen, war weg. Jetzt hatten die natürlich wieder Hunger. Wussten aber, es ist immer noch Korn da. Also sind sie wieder zu Josef gegangen und jetzt gib mir Korn. Er hat gesagt, ja, ihr habt jetzt keine Tiere mehr, ja, dann gebt ihr mir eure Ländereien. Also das heißt, die haben dann alle ihre Habe, alles, was sie hatten, Josef gegeben. Überschrieben, kann man sagen. Also im Endeffekt nicht Josef, sondern dem Pharao. Und so haben sie überlebt. Aber das hat ja nicht nur die Ägypter betroffen, sondern auch die Leute aus Kanaan, sprich die Verwandtschaft von Josef. Und irgendwann, ich will jetzt die ganze Geschichte nicht erzählen, war es so, dass Jakob mit all seiner, mit der ganzen Sippe, wenn man so sagen will, dann nach Ägypten kam und Josef war im Grunde genommen von Gott, das war alles von Gott vorbereitet und Josef wurde im Grunde genommen geboren, um zu dem Zeitpunkt dieser Hungersnot sein Volk, das Volk Israel am Ende zu retten. Ist das nicht großartig? Gott schickt im Grunde mal Josef vorweg, um am Ende sein auserwähltes Volk zu retten. Und es fand ich sehr bemerkenswert. Und die Leute, das müsst ihr wirklich sagen, die hatten nicht nur ein bisschen Hunger. Dass ich einfach sage, ja, ich habe jetzt Hunger, ich brauche jetzt was zum Essen, mache den Kühlschrank auf und hol mir raus, sondern da war nichts mehr da. Die hatten richtig diesen beißenden Hunger, wo du wirklich nicht nur Bauchschmerzen hast, sondern denkst, dir sticht einer mit dem Messer oder mit irgendwas in den Magen und du das vor Schmerzen fast nicht mehr aushalten kannst. Die hatten wirklich so einen Hunger. Aber Josef war auch für sein eigenes Volk, für seine Verwandtschaft, war er am Ende die Rettung. Was kann man von Josef sagen? Und ich möchte jetzt da auch ein paar Parallelen ziehen zu Jesus. Das ist interessant. Und ich möchte einfach mal sagen, vielleicht ist es manchmal nicht ganz so bewusst, aber ich persönlich sage einfach, das Alte Testament ist das Bilderbuch fürs Neue Testament. Und viele Dinge, die wir im Neuen Testament lesen und sehen und hören, die können wir nur richtig verstehen, wenn wir das Alte Testament verstanden haben. Und genau umgedreht, wenn wir das Alte Testament richtig verstanden wissen wollen, dann müssen wir das Neue Testament kennen. Und so finde ich das einfach großartig, diese Parallelen zu Jesus. Josef, er war verhasst. Seine eigenen Brüder haben ihn so sehr gehasst, die wollten ihn am liebsten umbringen. Ruben war der Einzige, der gesagt hat, irgendwie will ich gucken, dass ich den befreie, über Umwege heimlich dann zum Vater zurückschaffe. Aber die anderen wollten ihn am liebsten tot sehen. Und dann zieht da so eine Karawane vorbei. Und da sagen sie, nachher sagt halt einer, ach komm, lasst uns ihn nicht rumbringen, lasst uns einfach den nach Ägypten schicken, er ist auch weg. Und wir täuschen unseren Vater und sagen, der ist gestorben. Irgendein wildes Tier hat ihn gefressen. Ja, sie haben ihn gehasst, so sehr gehasst, und haben dann ihn nach Ägypten verkauft für 20 Silberschekel. Was ist mit Jesus passiert? Jesus wurde auch gehasst. Weil er unbequem war, weil er das erzählt hat, was Gott wollte, dass er dem Volk erzählt. Und weil das einfach alles in ihre Glaubenswelt, in ihr Bibelverständnis nicht gepasst hat, wollten sie Jesus aus dem Weg räumen. Sie hatten den bis aufs Blut gehasst. Und was am Ende dabei rausgekommen ist, sie haben den nicht nur einfach irgendwo hin verkauft, sondern sie haben Jesus dann auch wirklich umgebracht. Er musste elend und mit unsäglichen Schmerzen, mit Schmerzen, die sich keiner von uns vorstellen kann. Einmal körperlich, Schmerzen, die ich würde es nicht aushalten, allein körperlich gesehen, mit Sicherheit nicht. Aber man muss halt auch noch mit bedenken, Jesus hat nicht nur diese körperlichen Schmerzen aushalten müssen, sondern er hat dort am Kreuz auch noch die gesamte Schuld, die Schuld der gesamten Menschheit, die von Adam angefangen bis Jesus und alles, was danach kommt, sprich unsere Schuld auch noch, die hat er dort am Kreuz getragen. Und wenn wir uns mal bewusst machen, wenn jetzt Menschen, ich weiß nicht, ob ihr schon Menschen kennengelernt habt, die sehr viel Schuld in ihrem Leben kennen, die einfach wirklich richtig kaputt sind, die einfach unter ihrer eigenen Schuldenlast so einfach so leiden, dass sie echt schier zerbrechen. Aber das sind nur ihre eigenen Sünden und ihre eigene Schuld, die sie ja selber verschuldet haben. Und Jesus hat nicht nur für diese eine Person die Schuld, also die Schuld und Sünde auf sich genommen, sondern er hat die Schuld von jedem Einzelnen, der hier im Raum ist. Diese vielen Milliarden Menschen, die von Adam bis heute gelebt haben und die noch in Zukunft leben werden, hat er auf sich genommen. Er hat diese ganzen Schmerzen ertragen. Da war eigentlich das, was Josef an Schmerz und Last erlitten hat, ein Klacks dagegen. Ja, Josef ist zu Unrecht ins Gefängnis geworfen worden. Josef hat 20 Jahre warten müssen, bis er aus dem Gefängnis dann herauskam. Er hat da mit Sicherheit drunter gelitten. Ja, aber das geht nicht an das ran, was Jesus dort am Kreuz von Golgatha erlitten hat. Und warum hat er das erlitten? Weil er nicht wollte, dass wir für Zeit und Ewigkeit in die ewige Verdammnis gehen. Jetzt kann man sagen, ja, was ist das wohl? Im Grunde, man kann so sagen, es ist nicht was die Bibel sagt, so ja, da wird es einen See geben, der mit Feuer und Schwefel brennt. Ja, das wird sicherlich schlimm sein. Aber ich denke, das Allerschlimmste wird sein, dass wir getrennt, dass diejenigen getrennt von Gott sein werden. Josef hat Gott gebraucht, um sein Volk zu retten. Und Jesus, wenn man das jetzt so sagen will, wurde gebraucht, um eine gesamte Menschheit zu retten. Die Möglichkeit zu schaffen, dass rein theoretisch jeder einzelne Mensch, der jemals über diese Erde gegangen ist, dass der in die Ewigkeit zu Gott geht. Das hat Jesus getan. Und ich finde es einfach so großartig, dass Gott ja, uns nicht nur, sage ich jetzt einmal, hier gute Gaben gibt, wie wir es hier in einer reichhaltigen Art und Weise sehen. Und das ist noch lange nicht alles. Ich kann es jetzt gar nicht sagen, wenn man die weltweit, wenn man das alles betrachtet, was es alles an Obst, Gemüse, an Früchten, an Kräutern und keine Ahnung, was alles gibt, da könnte man wahrscheinlich Regale füllen und in jedem Regal würden ja unglaublich viel, von jedem ein Ding, wenn da drinstehen würde, würde der Raum sicher nicht ausreichen, um alles unterzubringen und die Vielfalt deutlich zu machen. Ja? Gott hat all das geschaffen. Ja, und es ist wichtig für unseren Körper, damit unser Körper ja einfach genug hat, damit wir leben können. Aber was nutzt mir all das? All das Tolle, was Gott da geschaffen hat, wenn ich am Ende doch in die ewige Verdammnis renne? Dann nutzt mir das alles nichts. Und darum hat Gott nicht nur jetzt das dafür gesorgt, dass wir genug zum Essen haben, sondern er hat auch noch dafür gesorgt, dass wir auch ja, also im Grunde nur über dieses irdische Leben hinaus einfach versorgt werden, es uns gut geht. Und damit möchte ich dann auch Schluss machen, einen Spruch, den Josef am Ende von seinem Leben gesagt hat, so ziemlich am Ende. Jakob, der Vater dieser 12 Stämme oder dieser 12 Brüder, der ist gestorben Und dann hatten seine Brüder panische Angst gekriegt. Jetzt ist der Vater nicht mehr da. Der wird uns jetzt ans Leder gehen, wird uns alle umbringen. Und dann haben sie gebeten, ja und bitte. Und ja, ich weiß, wir haben ganz übel dir gegenüber uns verhalten. Ja, und wir können es auch nicht mehr gut machen, aber bitte tu uns nichts. So, das war so der Grund, in dem sie zu Josef gegangen sind. Und dann sagte er in 1. Mose 50, Vers 20, und 21 lese ich dann auch noch, 20, 21, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun fürchtet euch nicht, ich werde euch und eure Kinder versorgen. Er hat ihnen nicht nur vergeben, sondern er hat gesagt, ich werde euch auch versorgen. Ich habe die Stellung dazu, ich kann euch all das geben, was ihr braucht. So tröstete er sie und redete zu ihrem Herzen. Ich möchte noch mal zusammenfassen. Gott sei Dank. Aber nicht nur Gott sei Dank als Slogan, sondern Gott sei Dank. Ich danke diesem lebendigen Gott. Zum einen dafür, dass er uns Lebensmittel gibt. Zum anderen einfach für seinen Segen, den er schenkt, damit all diese Lebensmittel auch wachsen können. Ich danke Gott, ja, oder Gott sei Dank für deine Arbeit. Gott sei Dank für deine Rente. Und Gott sei Dank für alles, was er zum Leben gibt. Sei Dank. Amen.